In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 10. November 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein. Der Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit fordert in einem offenen Brief an die Gemeinderätinnen eine Entkriminalisierung von Armut, indem auf Strafanzeige beim Fahren ohne Fahrschein verzichtet wird, und fordert andere Menschen dazu auf, eine E-Mail an die Fraktionen des Gemeinderats zu schicken. Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer streikt. Im Südwesten fährt die SWEG als Landesbahn. Diese ist wieder in verschiedene Gesellschaften aufgeteilt und dafür möchte die GDL nun einen Rahmentarifvertrag. Die Arbeitgeber, innen aber nicht. Ein Gespräch mit Lutz Dechert, GDL-Vorsitzender Südwest. Burundi und seine koloniale Vergangenheit. Man spricht nicht darüber, im Symposium an der Uni Freiburg schon. Ein Teilbeitrag, der ganze Beitrag, wurde gesendet am Dienstag, 8. November 2022 bei Radio Dreieckland im Morgenradio. Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein.
Genau, hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. In eurem offenen Brief an den Gemeinderat fordert ihr eine Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein und damit auch ein Ende der Armutsdiskriminierung. Magst du mir kurz erklären, wie beides, also Armut und Diskriminierung, im Kontext von Fahrscheinkontrollen zusammenhängen?
Also prinzipiell bedarf es einfach Mobilität. Menschen müssen mobil sein und wer wenig Geld hat, kann nicht mobil sein, außer er fährt alles mit dem Fahrrad und das funktioniert bei vielen Menschen eben nicht. Und der öffentliche Nahverkehr ist da die Lösung für die Leute. Und es gibt zwar in Freiburg ein Sozialticket, aber das ist immer noch teurer wie das, was zum Beispiel in Hartz-IV-Sätzen für Mobilität vorgesehen ist.
Wie viel kostet das Sozialticket?
Aktuell unter einer speziellen Regelung sind es jetzt im Moment gerade 24, das ist aber ein speziellen Fall. Normalerweise wären es nochmals, glaube 36 Euro. Aber in der Pauschale für Mobilität ist ja nicht nur das Unterwegssein in der Stadt mit drin, sondern eigentlich eben auch noch das Fahrrad zu reparieren und auch noch mal über Freiburg hinaus mobil zu sein. Und die Sätze sind viel zu niedrig und überhaupt nicht möglich. Und ein schöner Anlass war ja das 9-Euro-Ticket, wo man einfach gesehen hat, wie viele Menschen auf einmal sich Mobilität leisten können, weil sie sonst ihre Mobilität sich abgespart haben, damit sie was zum Essen haben für andere Dinge, wo das Geld einfach immer zu wenig ist. Und in dem Kontext ist ganz klar, Diskriminierung bzw. Klassismus ist da ganz klar, wer arm ist, soll nicht mobil sein, kann nicht mobil sein und da ist eine erhebliche Diskriminierung drin auf der ersten Ebene. Und auf dem zweiten wird es dann das große Thema. Und wenn jemand denn trotzdem mobil sein will, das Ticket nicht hat und erwischt wird, für den sind die 60 Euro plus dann noch das Strafverfahren, was er dann meistens mit 281 Euro endet. Dann sind es quasi einmal für 2,50 Euro das Ticket nicht gekauft, dann 280 plus 60. Eine krasse Strafe für das, dass man eigentlich ein Grundgut wie Essen, Trinken, gehört halt Mobilität auch dazu, so hart bestraft. Ja.
Weißt du oder wisst ihr jetzt vom AKS, wie die Situation gerade in Freiburg aussieht? Also sind gerade viele Leute inhaftiert aufgrund von diesen sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen. Beschäftigt ihr euch damit auch?
Genau, das ist ein Grund, warum wir auch jetzt gerade so eine E-Mail-Aktion nochmal hatten oder auch in dem offenen Brief geschrieben haben. Die aktuellen Zahlen weiß ich nicht. Es gibt eine Anfrage von Radio Dreieckland für Juni. Da waren es, glaube ich, 16 Menschen, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe, die allein wegen Ersatzfreiheitsstrafen im Gefängnis sitzen. Das ist, finde ich, eine relativ hohe Zahl für so eine Stadt wie Freiburg. Und bei Ersatzfreiheitsstrafen, das sind klassische Armutsdelikte, wo Menschen Armutsdelikte verüben und als Straftat angesehen werden, plus aber auch die Folge aus dieser Straftat nicht bezahlen können und deswegen dann auch noch im Gefängnis landen. Das heißt, wie heute auch hier im Vortrag gehört, für die Kleinstbeträge von 10 Euro landet irgendjemand dann mal im Gefängnis, wo jemand, der Geld hat, der bezahlt es einfach oder wird, wie auch heute gehört, vielleicht gar nicht angeklagt, weil er ja eine bessere Sozialprognose hat, eine feste Wohnadresse hat und viele andere Folgen von Bild von Armut. Und Armut muss scheinbar bestraft werden in dieser Gesellschaft und diszipliniert werden. Und die Konsequenz haben diese Menschen zu tragen.
Sprichst du dich dann eher für eine härtere Bestrafung von den Reichen aus? Oder würdest du sagen, dass nicht so wohlhabende Menschen mit mildernden Strafumständen bestraft werden sollen?
Also jetzt in dem konkreten Fall geht es ja darum, überhaupt einen Straftatbestand abzuschaffen, den es so in dieser Form gibt seit dem Nationalsozialismus, nämlich das Erschleichen von Leistungen. Und der gehört ersatzlos abgeschafft. Da geht es nicht darum, ob Arme oder Reiche da mehr bestraft werden sollen, sondern es soll es überhaupt nicht geben auf der Strafrechtsebene. Generell sind viele dieser Themen, wo es dann zur Ersatzfreiheitsstrafe kommt, einfach gesellschaftliche Themen von Armut, also zum Thema mit dem Thema, wer soll mehr oder weniger bestraft werden, es braucht eine gerechte Gesellschaft. Dementsprechend wird es viel weniger Dinge, die heute als Straftat angesehen werden, überhaupt möglich. Also man kann nur dann was klauen, wenn es einfach auch die Form von Eigentum gibt und Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden können in der Gesellschaft, wenn man explizit zum Beispiel mit einem Existenzminimum, das viel zu niedrig ist. Also auch da gibt es ja aktuelle Debatten, dass eben nicht nur die 50 Euro mehr jetzt zum 1. Januar vielleicht kommt, wenn es sich wieder verhindert wird über die CDU, sondern eigentlich ja 725 Euro statt 502 Euro anstehen würden, um ein Existenzminimum zu haben, von dem man leben könnte. Also da reden wir von jetzt dann 240 Euro oder so mehr, wie man aktuell pro Monat hat. Und mit solchen Dingen kann man viel mehr machen, wie jetzt eine Debatte, wer soll jetzt mehr oder weniger bestraft werden. Viele Dinge wird es überhaupt nicht geben, wenn es eine gerechtere Gesellschaft gibt, beziehungsweise überhaupt manche Delikte kann man nur tun, weil andere Leute von gewissen Gütern ausgeschlossen sind.
Noch eine letzte Frage, und zwar, ihr habt ja die Schrift an den Gemeinderat verfasst, und weißt du von Bundesländern, in denen Aktionen wie eure zu einer Veränderung der Gesetzesgrundlage geführt haben? Also gibt es schon Beweise dafür, dass Initiativen, wie ihr die jetzt auch gestartet habt, Frucht tragen?
Also den Straftatbestand, der würde nirgendwo im Moment eigentlich wirklich abgeschafft, weil er ja eigentlich vor allem auch bundesrechtlich geregelt ist. Aber was es halt verschiedene Debatten gibt, ist das lokal zu ändern, dass eben die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe sind meistens öffentliche Betriebe, die der Kommune oder dem Kommunenverbund gehören und die politisch darauf intervenieren, dass diese Verkehrsgesellschaften wie hier in Freiburg die VAG einfach nicht mehr zur Strafanzeige bringt, wenn jemand erwischt wird ohne ein Ticket. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene, was wir auch im offenen Brief drin haben, ist eigentlich ein 0-Euro-Sozialticket. Dann kommen wir gar nicht mehr auf dieses Thema, man kann ohne Ticket fahren. Nein, man hat ein Sozialticket und im Idealfall sogar noch weitergehend. Der öffentliche Nahverkehr ist umsonst und kostenlos zugänglich für alle Menschen und nicht nur wieder dieses, man muss ein Sozialticket organisieren und da hängt ja auch viele Dinge drin, wo manche nicht hinkriegen. So die eine Ebene. Was es mittlerweile gibt, ist so eine Debatte, wie der gesellschaftliche Umgang mit der Ersatzfreiheitsstrafe gemacht wird. Also da gibt es der Bundesjustizminister, der einen Rabatt quasi machen will, wenn jemand wirklich wegen 30 Tagessätze eigentlich bezahlen müsste, dann ins Gefängnis kommt, weil er es nicht zahlen kann, dann sollen es nur noch 15 Tage sein statt 30. Das ist so eine Idee. Aber da gibt es auch schon die Stimmen, die dagegen sind. Zum Beispiel eine Positionierung aus der Vereinigung der Gefängniswärterinnen bzw. der Leitungen, nicht der Wärterinnen, die sagen, dass sie die Erfahrung machen, wenn es quasi diese 50% weniger gibt, wenn man ins Gefängnis kommt, werden die Tagessätze erhöht bei der Strafe, weil jeder weiß, jemand, der 30 kriegt, kommt 15 rein, ich will ihn aber 30 sehen, deswegen kriegt er dann 60 und schöpft den Rahmen einfach viel mehr aus. Deswegen ist auch unsere Argumentation, dieser Straftatbestand Fahren ohne Fahrschein bzw. Erschleichung von Leistung, wie er offiziell heißt, gehört ersatzlos gestrichen und nicht irgendwelche Umrechnungsmodalitäten, wo dann wiederum ein großen Spielraum, Willkür, wie man auch immer das nennen mag, auf der Richterinnen-Ebene dann gibt. Und das kann man aber nicht in Freiburg lösen. Was man in Freiburg lösen kann, ist, dass im Moment die Verkehrsgesellschaft da keine Anzeige macht. Es ist kein Offizialdelikt, heißt, man muss nicht eine Anzeige machen. Es wird nicht ermittelt, wenn nicht die geschädigte Partei dort eine Anzeige macht. Und das ist, was man kommunalpolitisch machen kann. Genau, bundesweit genau, gibt es verschiedene, auch demnächst jetzt in Berlin wieder eine Demo für ein Ende der Ersatzfreiheitsstrafen. Also es gibt auch Leute, die sagen, nicht nur Ersatzfreiheitsstrafe bei Abschaffen des Strafdeliktes für Fahren ohne Fahrschein, sondern generell dieses System der Ersatzfreiheitsstrafen abzuschaffen, weil es eigentlich nur eine Form von Armutsbestrafung ist. Dem widersprechen wir nicht und finden es sehr gut, was vor allem gerade in Berlin eine relativ große Initiative gibt. Was es gibt, ist, ich kenne eine Stadt, Bremerhaven war das, die haben das schon ihre Verkehrsgesellschaft angewiesen, dass die keine Strafen mehr verhängen sollen. Genau. Also da gibt es auf kommunaler Ebene so eine Gegenbewegung, es gibt auf Landesebene Diskussionen und auf Bundesebene. Genau, und die muss jetzt gepusht werden und vor allem als schnelle Notlösung braucht es erstmal diese keine Anzeigen hier bei der VAG und eigentlich auch 0 € Sozialticket beziehungsweise dann der kostenlose öffentliche Nahverkehr als ein Ziel, das auch ökologisch, also nicht nur sozial, sondern auch ökologisch ja absolut geboten ist. Genau.
Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein. Der Arbeitskreis kritischer Sozialarbeit fordert in einem offenen Brief an die Gemeinderätinnen eine Entkriminalisierung von Armut, indem auf Strafanzeige beim Fahren ohne Fahrschein verzichtet wird, und fordert andere Menschen dazu auf, eine E-Mail an die Fraktionen Gemeinderats zu schicken. GDL-Streik geht weiter. Die Bahnreisenden in Baden-Württemberg müssen sich mit Behinderungen zurechtfinden, und das Ganze seit dem 2. November. Das heißt, die GDL hat im Südwesten schon häufiger gestreikt und jetzt praktisch unbefristet. Und ich bin verbunden mit Lutz Dächert, Vorstand der GDL im Bezirk Südwesten, und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, ich grüße Sie.
Ihr streikt ja in Wellen schon seit einiger Zeit. Da kommt offensichtlich irgendwie nicht viel bei raus, und jetzt legt er richtig los. Um was geht's denn bei diesem Streik?
Wir haben den Arbeitgeber im April unsere Forderungen übergeben, und in den Forderungen ist unter anderem auch mit einem Punkt mit drin, dass wir einen sogenannten Konzernrahmentarifvertrag fordern. Das heißt also Rahmenbedingungen für alle. Also zum Beispiel ist das wichtig, wenn ja die SWEG jetzt eine neue GmbH gründen würde, dann würde dieser Rahmentarifvertrag gleich automatisch für die GmbH gelten. Wir erwähnen aber auch gerne, dass das nur für den Schienenteil der SWG stattfindet. Also weder für einen Busfahrer noch andere Berufsgruppen wollen wir Tarifverträge abschließen.
Nur mal ganz kurz, ihr wollt nur für die Schienenleute Tarifverträge abschließen?
Also für alle, die, ich sage mal, zum Eisenbahnverkehr beitragen, also auch ein Schlosser in der Werkstatt zum Beispiel oder ein Büromitarbeiter, der für den Schienenteil zuständig ist, aber ansonsten, ich sage mal, zum Beispiel nicht für einen Busfahrer.
Jetzt, wer streikt momentan bei euch?
Naja, wir haben alle unsere Mitglieder aufgerufen, ob das Lager sind, Kundenbetreuer, Disponenten, Werkstattmitarbeiter, ich sage mal, alle Berufsgruppen bei der SWEG und SBS, also bei der ehemaligen Abellio-Gruppe.
Das heißt, praktisch zwei Bahnen, weil die organisatorisch getrennt worden sind, wobei ich dabei bei der nächsten Frage bin. Wir haben uns ja vorhin gerade unterhalten, da könnten ja die Arbeitgeber immer wieder neue Firmen entsprechend gründen, und so ein Tarifvertrag soll als Manteltarifvertrag wohl für alle gelten. Das ist momentan hier in Baden-Württemberg etwas komplexer aufgesplittert.
Naja, ich sage mal, das, was Sie ansprechen, dieses Konstrukt der Tarifverträge, so wie wir das jetzt bei der SWEG, SBS fordern, das gibt es schon bei zahlreichen anderen Bahnen. Also ich sage mal als Beispiel nur einfach die Albtal-Verkehrsgesellschaft zum Beispiel. Also wir haben in fast 60 Wettbewerbsbahnen ähnliche Tarifkonstruktionen, und ich sage mal, die SWEG, SBS verweigert uns das. Also ich sage mal, die will die GDL einfach nicht in dem Konzern. Das hat ja auch einer der Aufsichtsratsvorsitzende selbst hat das sogar so geäußert, wie ich es gerade gesagt habe.
Und jetzt, um was geht's? Das heißt, was für konkrete Forderungen habt ihr denn in diesem Manteltarifvertrag?
Naja, dieser Rahmentarifvertrag, der hat zum Beispiel das Verhältnis von Arbeitszeit zu Entgelt ist dort geregelt. Also weil wir treten ja nun mal dafür ein, dass alle zum Beispiel Lokführer, egal wo sie arbeiten, bei welcher Firma oder wo in Deutschland, dasselbe Gehalt haben für die gleiche Arbeit. Und so ist das für die anderen Berufsgruppen auch. Also wie gesagt, das sind ganz normale Sachen. Es gibt dann ergänzend immer noch einen Haustarifvertrag, der spezielle Regeln hat für das Unternehmen. Aber ich sage mal, die Rahmenregelung wie Arbeitszeit, Urlaub und so weiter, das ist in diesem Rahmentarifvertrag geregelt, weil das kostet ja letztendlich bei einer Ausschreibung auch Geld. Und wenn dort einer schlechtere Arbeitszeitregelungen hat oder auch eine Ruhetage und eine Jahresplanung und so eine Sachen. Also ich sage mal, wenn dort einer bessere Regelungen hat, dann hat er auch einen Wettbewerbsvorteil. Und das wollen wir einfach, erst einmal wollen unsere Mitglieder bei der SWEG, SBS das haben, diese Regelung. Und dann sehen wir es eben auch, würden wir es auch als Wettbewerbsvorteil auf Dauer sehen, wenn das die SWEG nicht mit uns abschließt.
Ihr wollt ja, glaube ich, auch die Dienstbelastung bei den Lokführern bzw. den Mitarbeitern senken.
Das ist richtig, das sind die sogenannten, also das sind auch Sachen, die im Rahmentarifvertrag drin sind. Also zum Beispiel, wie viel Tage, also die Qualität zum Beispiel der Ruhetage, die zwischen den Arbeitsphasen liegt, Urlaub und so eine Sachen. Also das sind alles die Regelungen, die ich sage mal, in letzter Zeit, das ist wie eine Währung geworden, Freizeit. Die wollen eine planbare Freizeit haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unseren Tarifverträgen, was man zum Beispiel in Tarifverträgen von anderen Gewerkschaften, die auch im Eisenbahnsektor vereinzelt auftreten, eben nicht hat.
Jetzt hängt es natürlich auch wieder dazu zusammen, was überhaupt die Arbeitgeber an Arbeitnehmern haben, sprich, wie es da mit dem Nachwuchs aussieht. Lokführer war ja mal irgendwie Traumberuf für jeden Jungen und heute sieht es etwas differenzierter aus. Wie sieht es denn da mit dem Nachwuchs aus und zwar in allen Sparten bei der Bahn?
Ja, ich sage mal, bei der Bahn ist es natürlich nicht anders wie in allen anderen Berufsgruppen. Also alle in allen Berufszweigen werden händeringend Leute gesucht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn die Herrschaften der SWEG, SBS so viel Intensivität reinsetzen würden in Arbeitskräfte beschaffen wie im Bekämpfen der GDL, dann müssten sie ein bisschen mehr Personal haben. Nur mal ein Beispiel auf der Strecke, also der Ulmer Stern, das Netz Ulmer Stern, was ausgeschrieben war. Ich sage mal, da sind zwischen 40 und 50 feste Mitarbeiter und die werden nur zur Hälfte durch Stammpersonal abgedeckt. Die alle anderen sind Leiharbeitnehmer. Also über die Hälfte der Mitarbeiter, die dort die Arbeit erbringen, sind Leiharbeitnehmer, die ja auch ein Heidengeld kosten. Also ich sage mal, da ist noch ein Aufgabenfeld, was der Aufsichtsrat und auch der Arbeitgeber vielleicht mal beackern sollte, damit das Unternehmen auch gesund bleibt, weil das kann man ja auf Dauer so nicht machen. Also es ist relativ schwer, Personal zu kriegen, aber auch das haben alle Firmen.
Sie haben gerade eben gesagt, dass die ein Heidengeld kosten, die Leiharbeiter. Kriegen die auch ein Heidengeld, die Leiharbeiter?
Naja, ich sage mal, die Leiharbeitnehmer, da gibt es ja viele Firmen, wie zum Beispiel die MEV in Mannheim, die haben mit uns als GDL Tarifverträge. Die haben zwar etwas anderen Arbeitszeitrhythmus, aber die haben, ich sage mal, einen sehr guten Tarifvertrag, die werden schon besser bezahlt. Die haben dann, die kosten ja dann auch viel mehr, weil sie ja stellenweise dann auch noch vor Ort in zusätzliche Zimmer brauchen. Oftmals ist das sogar im Hotel. Also das sind zusätzliche Kosten, die dort auflaufen, die kann man auf Dauer nicht tragen.
Das heißt, die Leiharbeitnehmer werden tatsächlich gut bezahlt oder ist da irgendwie inzwischen ja Vermittler dazwischen, der die Hand aufhält?
Nee, das sind ja oftmals sind ja auch Selbstständige, die bloß ein paar Angestellte haben. Also ich sage, es ist relativ selten eigentlich, dass man hört, dass im Bereich zum Beispiel bei Lokführer, ein Lokführer, der von einer Leiharbeitenfirma kommt, schlecht bezahlt wird. Also im großen Teil haben sie sogar, wie gesagt, Tarifverträge mit uns und da achten wir schon drauf, dass die, also das ist nicht so wie in irgendeinen anderen Betrieben, wo man sagt, wir stellen Leiharbeitnehmer ein, damit wir weniger Lohn zahlen müssen. Diesen Fall kenne ich eigentlich so bei der Bahn oder bei den Bahnen nicht.
So wie sich das für mich anhört, ist alles ziemlich wild. Das heißt, es gibt viele verschiedene Firmen, die heute auf der Bahn, sprich auf der Strecke, mitmischen und entsprechend unübersichtlich. Jetzt nochmal zurückzukommen, Sie haben Forderungen an die Bahn, sprich hier zum Teil mehr Geld, bessere Dienstplanung. Es tut sich momentan nichts, seit dem 2. November wird gestreikt. Wie entwickelt sich das Ganze?
Naja, wir werden demnächst den Zeitpunkt bekannt geben, wann der Streik zu Ende ist und dann ist das normale Gebaren so, dass man dann dem Arbeitgeber Zeit gibt, sich zu besinnen und ein verhandlungsfähiges Angebot zu machen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir leider weiter streiken müssen. Und ich sage mal, betroffen sind die Reisenden. Das wissen wir alle in dem Fall immer. Die trifft es am härtesten. Und ich sage mal, das kostet ein Heidengeld. Ich sage aber, unsere Mitglieder, die wir haben, da habe ich mal so ein bisschen in die Runde gefragt, die sagen, das ist uns vollkommen egal, dann streik mal eben bis Weihnachten, wenn der Arbeitgeber hier kein Einsehen hat. Also ich sage mal, die Motivation unter den Kolleginnen und Kollegen ist sehr hoch und das ist eigentlich der Fall, weil der Arbeitgeber sich so, wie er sich verhält, gegenüber den Mitarbeitern gibt, mit Drohungen und lauter so Sachen. Ne? Also die Mitarbeiter, da gibt es welche, die kündigen von sich aus jetzt schon, weil sie einfach sagen, bei so einem Arbeitgeber möchte ich nicht beschäftigt sein. Und das ist ein Problem, was auch in Baden-Württemberg, was auch der Verkehrsminister demnächst, ich sage mal, irgendwo ich sage, zu spüren bekommt. Der versucht alles, um den Verkehr in Baden-Württemberg aufrechtzuerhalten. Und dann ist in der Landeseisenbahn, was ja die SWG, SBS ist, wird sich so verhalten. Also das kann ich irgendwie nicht verstehen.
So Lutz Dächert, Vorstand der GDL im Bezirk Südwesten zum momentanen Streik. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Die Burundi-Konferenz der Caritas-Wissenschaft, der Girobuntu Peace Academy, dem Afrika Center Freiburg und vielen weiteren bringt Forschende aus Burundi in die Universitätsbibliothek der Uni Freiburg. Deogracias Marugiro führt die RednerInnen durch die Hybridveranstaltung. Zu Beginn gab es einleitende Worte von Professor Klaus Baumann und Grußworte der Botschafterin Burundis, Madame Apollonie Nibona. Den ersten Forschungsbeitrag leistete der Politikwissenschaftler Professor Andreas Mehler mit dem Blick auf verschiedene Perspektiven bei der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit. Wo schauen wir hin, wenn wir auf koloniales Aufarbeiten hinarbeiten?
So, um was kann es denn gehen im Gegenstandsbereich? Was kann uns heute noch interessieren, was eine koloniale Vergangenheit hat? Ich denke, wir haben dieses Thema, was schon durch dieses Bild anklang, koloniales Raubgut in Museen und Depots. Was wurde mit Waffengewalt oder ohne Zustimmung weggenommen? Und wer will das möglicherweise heute zurückhaben? Das ist ein Komplex. Dann der zweite Komplex, physische Gewalt. Kolonialherrschaft war immer verbunden, auch mit Gewaltausübung. Und man kann sich fragen, gibt es Folgen direkter Art von Gewaltausübung damals bis auf den heutigen Tag? Ein dritter Bereich, der damit ein Stück weit verknüpft ist, ist die Frage politischer Stil. Wie ist überhaupt Politik heute gestaltet? Kann man es ein Stück weit zurückverfolgen bis auf koloniale Zeiten?
Einen anderen Blickwinkel einzunehmen, bringt Vorteile mit sich. Mehler erklärt, wo diese bei Forschungsprojekten über Burundi liegen.
Was ich hier behaupte ist, bei Rugacroisé sprechen wir nicht einfach von einer Aufforderung zu so einer Süd-Nord-Gegenüberstellung, sondern wir müssen das ernst nehmen und sagen, es interessiert uns, was der andere jetzt gerade über uns denkt. Vielleicht hilft es mir weiter.
Was genau dann in diesen Forschungsprojekten untersucht wird und welche Fragen an die Erinnerungskultur gestellt werden, führt Mehler auch aus.
Dann gibt es diesen Begriff der Erinnerungspolitik. Also wir erinnern nicht nur, sondern wir tun das aus einem Interesse heraus. Und das kann man verbinden mit Ausstellungspolitik. Und ich weiß nicht, ob Sie hier in Freiburg in der Ausstellung, die im Moment noch läuft, waren, Freiburg im Kolonialismus, gestern Fragezeichen, heute Ausrufezeichen. Das enthält eben auch eine gewisse Dosis Politik. Der Gemeinderat wollte, dass es diese Ausstellung gibt. Ja. Welches Bild wollen wir also voneinander zeichnen? Das ist schon auch eine politische Frage. Aber es gibt unendlich viele Fragen, die man stellen könnte. Und ich versuche das jetzt etwas beispielhafter mal noch herauszugreifen. Mögliche Forschungsfragen zur Erinnerungspolitik im Zusammenhang jetzt mit Restitution von Kulturgütern, die geraubt wurden. Die erste große Frage wäre, wie inklusiv sind nationale Erinnerungspolitiken? Und wir sprechen jetzt hier nicht nur von Deutschland, sondern auch von Burundi oder andere afrikanische Staaten. Wer ist also mit einbezogen? Wo sollen diese Objekte denn hingehen? Werden die an ein nationales, an ein lokales Museum zurückgegeben oder sogar vielleicht an Privatpersonen? Welche Ziele der politischen Bildung verfolgen Museen? Bei uns in Deutschland kann man das so sagen, Museen hatten auch einen Bildungsauftrag, jedenfalls über lange Jahrzehnte. Welche Ziele politischer Bildung verfolgen Museen ehemals kolonisierter Länder? Auch interessant. Und schließlich auch noch eine Frage, die im Moment sehr im Raum steht. Wie gehen Museen in Deutschland mit dem temporären, so sieht es inzwischen nämlich aus, unrechtmäßigen Besitz des nun zu restituierenden Objekts um? Wenn man schon weiß, das ist in schwierigen Umständen zu uns gekommen, und es ist noch nicht so weit, dass man es zurückgibt. Wo ist da die, welchen Status, welchen juristischen Status hat dann so ein Objekt? Und kommt es dann zu einer Schuldanerkennung, kommt es möglicherweise zu materiellen Entschädigungen? Also eine Reihe von Fragen, die man jetzt rund um diesen Gegenstand bilden könnte.
Alexis de Banusat der Universität de Burundi sprach über das Gebiet des Staates Burundi und die Verlegung der Hauptstadt unter der belgischen Militärbesatzung. Er spricht die Gesetze unter belgischer Herrschaft an, die auf Diskriminierung basieren und Teile und Herrsche als Grundsatz zu haben scheinen.
Aucune politique coloniale des lois discriminatoires. En fait, c'est comme si le principe de base pour l'administration coloniale belge était divisé et régné.
Banusat nimmt uns mit durch die Geschichte und wir hören seine Einschätzung zu den Ursprüngen des Konflikts zwischen den Hutu und den Tutsi im Land.
Indem ein Problem zwischen Tutsi und Hutu offiziell anerkannt wurde, greift man zurück auf die soziale Ungleichheit der Gruppen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass diese Situation der Ungerechtigkeit aus kolonialen Einflüssen entstand.
Sociale, s'il faut ainsi dire, avait été l'œuvre de l'administration coloniale pendant les années précédentes. Le gouvernement général basait en fait son affirmation sur d'abord la publication du manifeste des Bahutu en mars 1957 au Rwanda, une lettre pastorale dénonçant une situation d'injustice. Bon, deux lettres du roi Mavusa du Burundi qui l'a adressé au sous-chef du Burundi et retracer des cas d'injustice commises par les autorités coutumières contre les masses pauvres et qui l'assimilent en fait au Hutu. La situation est interprétée par l'auteur comme étant caractérisée par une opposition entre les représentants de la composante des Tutsis, détenteurs de l'autorité et coupables d'abus, et la composante des Hutus formant l'immense majorité des masses pauvres et victimes des abus. Le discours, en fait, a été différemment apprécié par les élites du territoire. Pour les uns, le discours servait à attiser les tensions sociales, et pour les autres, le discours faisait une lecture objective des réalités sociopolitiques du territoire.
Hier spricht Banusat über einen Diskurs, der die Tutsi als mächtigere Gruppe der wenigen und die Hutu als Masse der Mittellosen darstellt. In diesem Narrativ wurden diese beiden Gruppen, so Alexis Banusat, gegeneinander ausgespielt, obwohl es um die Gebietszugehörigkeit gehen sollte. Die Praktiken der Kolonisation existieren, um Burundi und Ruanda zu teilen und führten zu einer Spaltung der Volksgruppen. Und diese betraf insbesondere die Armen in der Bevölkerung. Weiter spricht er über die Repräsentation der Massen im Landwirtschaftsgewerbe anstatt einer Opposition der beiden Gruppen.
Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen der theoretischen Repräsentation des Königreichs Ruanda und der soziopolitischen Realität. Wo es in Ruanda zum Diskurs über diese Ungleichheit kam, bleibt dieser in Burundi aus.
Im Anschluss sprachen weitere RednerInnen über das Schulsystem während der Kolonialzeit Burundis, zur Archivarbeit in Belgien, zu burundischen Kolonialdokumenten und über das panafrikanische Konzept Ubuntu in Burundi. Auch einige Aspekte zur Identitätsbildung eines postkolonialen Staats wurden vom Professor Sylvain Ntakarutinama angesprochen. Weitere Informationen findet ihr auf der Seite von Freiburg Postkolonial, die den Flyer der Konferenz verlinkt.
Hier wurde gekürzt der ganze Beitrag Burundi und seine koloniale Vergangenheit. Man spricht nicht darüber. Über das Symposium an der Universität Freiburg wurde gesendet am Dienstag, 8. November 2022 bei Radio Dreieckland im Morgenradio. Das war Fokus Südwest heute am 10. November 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.